Guten Morgen auch von mir. Es war eine ganz bestimmte Herausforderung, zum Muttertag zu beten, zu predigen, zu beten auch, aber einen richtigen Text zu finden in der Bibel ist mir diesmal etwas schwer gefallen. Und ich bin auf einen Text gestoßen in 1. Könige 3, der eigentlich sehr bekannt ist, aber über den ich selten eine Predigt gehört habe, wenn überhaupt mal, und wo ich mich auch ein bisschen schwer getan habe. Deshalb ist der Titel "Eine Mutter kämpft um ihr Kind" auch sozusagen ein Titel, der für mich galt. Zunächst möchte ich aber noch, wenn ich meine Unterlagen hier endlich mal richtig sortiert habe, möchte ich noch mal ein Zitat weitergeben von einer Mutter. Die sagte: "Als ich letztes Jahr schwanger war, hat mein Mann mich eines Morgens zum Frühstück ausgeführt und plötzlich gesagt: 'Alles Gute zum Muttertag. Ab jetzt wirst du dein Leben lang Mama sein.' Ihr kamen die Tränen. So hatte sie das noch nie gesehen. Egal, ob man jetzt den Muttertag mag oder nicht und ob man ihn irgendwie begeht oder nicht, die Würde des Mutterstandes und das Ehren der Mütter hat nun mal seinen besonderen Wert. Denn Gott hat auch mit, indem er Eva geschaffen hat, die Mutter aller Lebenden geschaffen. Und er hat auch mit dem Mutterleib, wir haben es eben nicht gesungen, aber es steht auch in diesem Psalm 139, hat er sich so eine Art Schöpfungswerkstatt geschaffen, weil es heißt dort: "Du Gott hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe." Ja, also Mütter sind nun mal lebensnotwendig. Sie sind alle Evas, sind alles Lebensgeberinnen. Und auch für die ersten Monate und Jahre nach der Geburt weiß jeder, ist die Mutter einzigartig wichtig als Bezugsperson für ihre Sprösslinge. Sie nährt und pflegt ihre Kinder und so gut sie kann, sie beschützt sie, erzieht sie, wir alle wissen das und haben es auch am eigenen Körper erfahren. Sie leitet ein Familienunternehmen und für die meisten bleibt sie darüber hinaus das ganze Leben lang sogar die wichtigste Bezugsperson. Einmal Mutter, immer Mutter, könnte man sagen. Es ist bestimmt nicht zeitgemäß oder modern, heute ein Loblied auf die Mutter zu singen, weil heute sind eher die Frauen in der Gesellschaft angesehen, die ja ihre Mutteraufgaben mit Hilfe von Kitas oder Verwandten bewältigen, ne, und dies gleichzeitig schaffen, eine führende Rolle in einem Arbeitsleben auszufüllen. Aber wir tun immer wieder gut daran, wenn wir uns an Gottes Wort halten und auch davon leiten lassen und nicht von den Modeströmungen der Gesellschaften. Das fand ich auch, dass das gestern bei der Hochzeit so gut durchkam. Es geht nicht darum, modern zu sein. Ja, natürlich will man auch nicht altmodisch sein, aber es geht immer darum, dass Gottes Wort immer die beste Richtlinie ist, die wir haben, egal wie sich unsere Gesellschaften entwickeln. In den ersten Kapiteln schon wird Mutterschaft als Segen beschrieben und wie gesagt Eva als Mutter aller Lebenden geehrt. Im vierten Gebot trägt Gott jedem Israeliten auf: "Du sollst deinen Vater und deine Mutter", wird ausdrücklich nochmal gesagt, "ehren, auf dass du lange lebest." Gute Mütter, das wissen wir alle, leisten einen unschätzbaren Dienst für die Zukunft jeder Gesellschaft. Kinder, die mütterliche Liebe und Zuwendung erfahren, bekommen eine Art Kapital mit für ihr ganzes Leben. Das ist allseits bekannt und deshalb könnte man fast sogar sagen, Muttersein ist einer der wichtigsten Berufe dieser Welt. In dem angesprochenen Text von 1. Könige 3, ab Vers 16 geht es um Salomos Urteil. Vorangegangen ist eine ja, auch etwas ungewöhnliche Geschichte von einem jungen König, Salomo, der tritt das Erbe seines großen Vaters David an. Ja, David, also der Mann nach dem Herzen Gottes, der viele Kriege geführt hat und mit Gottes Hilfe gewonnen hat, tritt ab und sein Sohn tritt jetzt Salomo in seine Fußstapfen und er ist noch jung und er sagt, ich weiß nicht, wo rechts und links ist, ich weiß nicht ein noch aus, ich habe keine Ahnung, Gott, wie soll ich dieses Volk führen? Und er sagt Gott zu ihm, du hast einen Wunsch frei. Tja, was wünscht man sich dann? Und dieser junge Salomo wünschte sich Weisheit, dieses Volk zu leiten. Und in dem jetzt kommenden Text, da wird das einfach beschrieben, wie Gott dieses Gebet erhört. Zumindest an einem Beispiel wird es deutlich gemacht. Damals, ich lese ab Vers 16, damals kamen zwei Prostituierte zum König und traten vor ihn. Und die eine Frau sagte, bitte mein Herr, ich und diese Frau wohnen in einem Haus und ich habe bei ihr im Haus geboren. Und es geschah am dritten Tag, nachdem ich geboren hatte, gebar auch diese Frau und wir waren beieinander. Kein Fremder war bei uns im Haus, nur wir beide waren im Haus. Da starb der Sohn dieser Frau eines Nachts, weil sie sich auf ihn gelegt hatte. Sie aber stand mitten in der Nacht auf, nahm meinen Sohn von meiner Seite weg, während deine Sklavin schlief, und legte ihn an ihren Busen oder Brust. Ihren toten Sohn aber legte sie an meine Brust. Als ich nun am Morgen aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Am Morgen sah ich ihn mir genau an und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Da sagte die andere Frau, nein, sondern mein Sohn ist der Lebende und dein Sohn ist der Tote. Jener aber sagte, nein, sondern dein Sohn ist der Tote und mein Sohn ist der Lebende. So stritten sie vor dem König. Da sagte der König, diese sagt, das hier ist mein Sohn, der Lebende, dein Sohn ist der Tote. Und jene sagt, nein, sondern dein Sohn ist der Tote und mein Sohn der Lebende. Und der König sprach, holt mir ein Schwert. Man brachte das Schwert vor den König. Der König sprach, zerschneidet das lebende Kind in zwei Teile und gebt der einen die eine Hälfte und der anderen die andere Hälfte. Da sagte die Frau, deren Sohn der Lebende war, zum König, denn ihr Innerstes wurde erregt wegen ihres Sohnes. Sie sagte also, bitte mein Herr, gebt ihr das lebende Kind, aber tötet es ja nicht. Jener aber sagte, weder mir noch dir soll es gehören, zerschneidet es. Da antwortete der König und sprach, gebt der Ersten das lebende Kind und tötet es ja nicht. Sie ist seine Mutter. Und ganz Israel hörte das Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten sich vor dem König. Denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. Die Bibel ist ja immer wieder daran interessiert, ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Wenn Gott etwas verspricht, dann hält das auch. Das gilt für kurzfristige Zusagen, das gilt für langfristige Zusagen. Wenn Gott vor 2000 Jahren, wenn Jesus gesagt hat, ich komme wieder, dann gilt das auch nach 2000 Jahren genauso, als wenn er es gestern gesagt hätte. Und wenn Gott sagt, ich komme zu dem und dem Anlass oder ich schenke euch den Sieg, dann passiert das auch. Das heißt, die Bibel ist immer wieder daran interessiert, zu belegen, dass das, was Gott zusagt, auch eintrifft. Und so ist es auch hier mit dieser Geschichte. Kurz nachdem Salomo Gott gebeten hatte um Weisheit, bekommt er diese Weisheit. Und das Ganze wird eingebettet in eine Begebenheit. Ich habe das mal überschrieben, die ersten Verse 16 bis 22, der Kampf der Mutter. Also es geht hier um zwei so eigentlich sozial geächtete Menschen. Man fragt sich, wie kann das eigentlich sein, dass in einem Land wie Israel, dass da zwei Prostituierte so ganz normal leben und arbeiten, in Anführungsstrichen. Offenbar war es damals nicht so, dass man das Gesetz des Mose knallhart durchgezogen hat, sondern man hat Menschen auch zugestanden, dass sie eben gegen das Gesetz lebten. Man weiß nichts über den Hintergrund dieser beiden Frauen, man weiß eben nur aus dieser Geschichte, man weiß noch nicht mal ihren Namen, dass sie als Prostituierte arbeiteten und gemeinsam in einer WG, würde man heute sagen, lebten. Beide sind Aber, oder ich sag mal, das, was hier ein bisschen verwundert ist, dass beide vor dem König das Recht haben, ihr Anliegen vorzutragen. Das heißt also auch ganz unten stehende, also ganz unten am Ende der Kette der Gesellschaft stehende Menschen haben ein Recht auf Gerechtigkeit, haben ein Recht darauf, vom König angehört zu werden, und der König macht das. Das heißt, obwohl da eine Schieflage war, hat man diese Menschen trotzdem ernst genommen. Und ich würde sogar sagen, man kann an dieser Geschichte sehen, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss. Ich habe da manchmal so ein bisschen theologische Diskussionen gehabt mit Christen, die meinten, man müsste sich alles gefallen lassen. Spätestens an dieser Geschichte wird doch klar, ich muss mir doch als Mutter nicht gefallen lassen, dass mir mein Kind weggenommen wird, oder? Welche Mutter würde das auch machen? Das wäre ja krank. Ja? Von daher, es ist wichtig, manchmal auch zu kämpfen. Leider ist natürlich hier in diesem Fall Sünde im Spiel. Das ist ganz klar. Eine Sünde bei der einen Frau, also die Kindstötung, geschah ja offenbar dadurch, dass sie das Kind irgendwie erstickt hatte im Schlaf. Das war unbeabsichtigt. Aber so eine unbewusste Sünde zieht dann leider andere Sünden nach sich, wie das so oft ist. Es kam zu einer Kindesentführung, wenn man so will. Die Mitbewohnerin wird angelogen. Es gab dann eine weitere Lüge vor Gericht, ein Meineid, wenn man so will. Und dann stimmt diese Frau auch noch der Tötung des Kindes zu. Also eine ganz verrückte Geschichte und eine ganz komische Frau, die wir hier vorgestellt bekommen. Aber, und jetzt kommen wir mal zu der, ich sag mal, richtigen Mutter, zu der wahren Mutter. Wenn Frauen von etwas überzeugt sind, dann kämpfen sie oft viel engagierter für etwas als Männer. Gibt es auch moderne Beispiele, nehmt mal die Feministinnen oder Frauenrechtlerinnen oder die Abtreibungsbefürworterinnen, die kämpfen bis aufs Messer. Die nehmen alle Mittel und Möglichkeiten in Betracht und stehen gerade und geben sich total kämpferisch. Und diese Mutter, die kämpft eben auch um ihr Kind. Sie gibt nicht einfach auf. Sie sagt nicht einfach, ich lasse mir das gefallen. Nein, nein, von wegen. Das klären wir vor Gericht. So, und jetzt hat natürlich Salomo ein großes Problem. Wer kann schon in die Herzen sehen? Ja. Wer kann schon hier entscheiden, welche Frau recht hat? Und ich komme mal von diesem Kampf der Mutter jetzt zur Liebe der Mutter. Es ging in unserem Text ja nicht darum, ich sag mal, das normale Trösten und Sorgen und Helfen und sich kümmern für ein Kind, sondern es ging hier um Leben und Tod. Und das große Problem für Salomo war ja, dass es jetzt keine Zeugen gab für die beiden Aussagen. Die eine Frau sagt so, die andere Frau sagt so. Was soll man da machen als Richter? Wie soll man da ein faires Urteil sprechen? Man hat zwei sich widersprechende Aussagen und sonst gar nichts. Wie will man da fair entscheiden? Jeder von uns weiß, wie schwierig das ist, in solchen Fällen sich ein Bild, ein klares, gerechtes Bild von einer Sache zu machen. Und Lügendetektoren gab es damals noch nicht. Was nun, Salomo? Salomo geht offenbar davon aus, von einer Wahrheit, die wir im Grunde alle kennen. Eine wahre Mutter wird niemals ihr Kind töten. Ja? Eine wahre Mutter wird niemals ihr Kind töten. Oder töten lassen. Ja? Und auf dieser Grundlage konnte jetzt Salomo aufbauen. Und ihr ahnt vielleicht schon jetzt, was kommt, ein Vortrag über die Gräuel der Abtreibung. Nein, nein, ich verschone euch damit. Das mütterliche Herz entbrannte, steht hier, wörtlich, als dieses Schwert dann eben gezogen wird und Salomo sagt, so, jetzt teilen wir das Kind. Gemeint ist, sicherlich natürlich, was hier im Text auch steht, nicht so direkt steht, aber gemeint ist natürlich, dass die Frau Angst bekommen hat um ihr Kind, ja, um das Leben des Kindes. Irgendwie traut sie das scheinbar dem König zu, dass er das wirklich macht. Und jetzt entstehen natürlich bei ihr normale Muttergefühle. Zu den Müttergefühlen habe ich ein kurzes Zitat von Birgit Kelle hier, möchte ich zitieren. Sie schreibt: Muttergefühle sind inzwischen unmodern und unvernünftig. Doch die Kinder sind ein Teil von uns, gewachsen in unserem Körper. Wir nabeln zwar die Babys im Kreißsaal ab, aber das Muttersein legt man nicht ab. Wir stellen uns schützend vor sie, wir verteidigen sie auch dann, wenn sie alle anderen längst aufgegeben haben. Auch die Ungezogenen, die Anstrengenden und die Nervigen und die Lauten. Ich weiß nicht, was passieren muss, bis eine Mutter ihr Kind fallen lässt und verleugnet. Mir ist noch keine Mutter begegnet, die das je getan hätte. Wir sind Mütter, wir geben unseren Kindern Wurzeln und Flügel. Das sagt jemand, die selbst Mutter ist. Also im Grunde ist die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind hier der entscheidende Faktor, auf dem Salomo aufbauen kann. Und jetzt kommt seine Weisheit mit ins Spiel. Er muss ja entscheiden, wem gehört nun dieses Kind. Und er kommt auf einen Weg, wie kann man jetzt das, was normalerweise verborgen ist, total verborgen ist. Ja, wer kann schon in das Herz einer anderen Person schauen? Wir können es ja manchmal sogar nicht in unserem eigenen Herzen. Wie holt man das raus aus dem Herzen einer anderen Person? Wie holt man die Wahrheit ans Licht? Und wir können ja normalerweise nicht in die Herzen der Menschen schauen. Hätte ja sein können, dass, also es war ja klar, eine von beiden Frauen lügt, aber wie findet man das raus? Ja? Und dazu hat er jetzt die Weisheit bekommen. Er stellt sie sozusagen vor eine Probe. Ja, er lässt sich das Schwert holen und tut so, als wenn er das Kind umbringen lassen möchte. Weil er weiß, in dem Moment kommt natürlich die wahre Mutter und wird niemals, niemals zulassen, dass ihr Kind umgebracht wird. Und es kommt so, wie es kommen musste. Die wahre Mutter sagt, lieber das Kind leben lassen und bei einer anderen Frau aufwachsen, als es hier töten. Und die andere Frau sagt, ist egal, schlag zu, ich nehme die andere Hälfte, die eine Hälfte und du kriegst die andere. Da war natürlich sofort klar, wer die wahre Mutter war. Und hier wird auch etwas deutlich gemacht, was an anderer Stelle in der Bibel gelehrt wird. Nur Gott kann in die Herzen der Menschen sehen und er bringt das Verborgene ans Licht. Das steht so schön in Daniel 2, Vers 20 bis 22. Da hat, erinnert euch vielleicht, Nebukadnezar hatte einen Traum und er hatte seine ganzen Traumdeuter und Zeichendeuter und Zauberer und so weiter, hat er alle kommen lassen und hat gesagt, sagt mir, welchen Traum ich habe und was er bedeutet. Und dann sagen natürlich alle anderen, alle die Zauberer sagen natürlich, wie sollen wir das denn machen? Wie sollen wir wissen, woher du, was du geträumt hast? Ja, sagt er, wenn ihr das nicht rauskriegt und nicht herausfindet und mir nicht sagen könnt, dann seid ihr alle nur Scharlatane und dann lasse ich euch umbringen. Könnt ihr euch vorstellen, wie die auf einmal im Dreieck getanzt sind? Und was macht Daniel? Daniel bittet Gott, zeige mir doch bitte, was dieser Nebukadnezar im Traum gesehen hat. Und nachdem Gott ihm das gezeigt hat, sagt er diesen Text hier, diesen Lobpreis auf Gott. In alle Ewigkeit soll der Name Gottes gepriesen werden. Ihm gehört Weisheit und Macht. Er bestimmt den Wechsel der Zeiten. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Er offenbart auch das, was tief verborgen ist und weiß, was in der Finsternis wohnt. Doch ihn selbst umstrahlt das Licht. So, und die Frage ist natürlich jetzt, was lernen wir aus dieser Geschichte? Erstens, es lebte noch nie ein Mensch auf dieser Erde, den Gott nicht liebte. oder auf die Gegenwart bezogen, den Gott nicht liebt. Egal, was er tut. Und deshalb hat auch jeder ein Recht auf eine faire Behandlung. Gott liebt den Sünder aber nicht, aber er hasst die Sünde. Das wird immer so sein und immer so bleiben. Daran wird sich nie etwas ändern. Es ist für uns Menschen schwer, das auseinanderzuhalten, aber in der Regel bei uns selber kriegen wir das gut hin. Wir haben uns immer lieb, auch wenn wir noch so viel Schlimmes gemacht haben. Denkt immer daran, bei uns selbst klappt das wunderbar. Wenn wir andere Menschen anschauen, was sie machen, was sie tun, dann haben wir so unsere lieben Nöte, aber Gott nicht. Gott liebt die Menschen, egal was sie tun. Auch diese beiden Prostituierten, sie hatten das Recht auf eine faire Behandlung. Der König hat sie nicht abgewiesen und gesagt, bringt ihr erstmal euer Leben in Ordnung, bevor ich mich um euch kümmere. Er hat sie so angenommen, wie sie waren. Das Zweite, das Leben dieser Menschen, die von Gott geliebt sind, ist manchmal bedroht. Aber eine wahre Mutter zum Beispiel würde nie ihr Kind töten lassen. Das Leben und in diesem Fall ja auch die Liebe, also die Beziehung zueinander, ist zu kostbar. Es ist ja nicht nur so, dass eine Frau einem Kind Leben schenkt, sondern daraus ja auch anschließend eine Beziehung, eine tiefe Liebesbeziehung entsteht. Ich glaube, jede Mutter kann das nachvollziehen und jeder Vater auch. Es ist nicht nur, dass man irgendwie jemanden entbindet. Ja? Nein, danach entsteht eine echte, normalerweise eine echte tiefe Liebesbeziehung. Beides ist wichtig, beides ist wertvoll und beides gehört zusammen. Und das ist ja sozusagen das ganze Paket, was Gott schenkt. Und in diese Wirklichkeit stellt Gott jeden hinein. Und er gönnt es jedem, eine echte Liebesbeziehung zu seiner Mutter und zu seinem Vater zu haben. Und deshalb denke ich, macht es heute immer noch Sinn, auch dagegen anzukämpfen, in unserer Gesellschaft, wo dieses Jahr 100.000-fach jedes Jahr geschieht, dass eben Ungeborene abgetrieben werden. Drittens und letztens, Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Nicht nur Salomo, nein, wir alle können Gott um Weisheit bitten. Ist das nicht fantastisch? Dieses Vorrecht, was Salomo damals hatte, das haben wir alle heute. Wir alle wissen manchmal nicht, wie entscheiden wir uns, was machen wir, was ehrt Gott am meisten. Ja, wie erziehe ich meine Kinder? Wie kann ich dafür sorgen, dass mein persönliches geistliches Wachstum nicht versiegt, nicht ins Stocken gerät? Ja, wie kann ich meine Liebe zum Vater im Himmel, wie kann ich sie leidenschaftlich werden lassen? Ich finde das immer so schade und so traurig, wenn Christen keine Leidenschaft für Gott haben. Dann frage ich mich immer, was geht in ihrem Herzen vor? Und wer das nicht weiß, wie das geht, der bitte Gott darum. Ich bete auch immer noch darum. Auch wenn ich Gott leidenschaftlich liebe. Aber ich weiß, ich habe diese Liebe nicht von mir selber. Das ist etwas, was Gott durch seinen Geist mir jeden Tag schenken soll, worum ich ihn bitte, weil ich weiß, ich habe es selber nicht. Darauf baue ich mein Leben auf, dass ich Gott leidenschaftlich lieben kann. Und ich denke, jeder von uns hat das auch im Herzen. Jeder möchte das, aber wir brauchen manchmal auch Weisheit, wie machen wir es? Ich könnte da viele Tipps jetzt geben, aber das erspare ich mir. Das machen wir in der Bibelstunde oder im Hauskreis oder im persönlichen Gespräch. Ich wollte noch sagen, dass auch ich, meine Mutter ist ja heute hier, leider kann sie das nicht aufnehmen, was ich sage. Ich bin nicht nur von meiner Mutter erzogen worden, sondern auch von meiner Großmutter. Eigentlich Großtante, aber für mich war es die Oma. Und ich hatte das Vorrecht, das große Vorrecht, von einer wunderbaren Frau erzogen worden zu sein. Ich jedenfalls habe sie so empfunden. Sie war streng und sie war liebevoll. Sie war beides. Sie konnte, sie beherrschte das. Man wusste bei ihr, woran man war. Und dass sie es immer gut meinte. Und ich profitiere auch heute, lange nach ihrem Tod, profitiere ich noch zumindest von ihren Gebeten für mich. Das ist vielleicht auch das, was ich den Müttern so mitgeben möchte. Betet für eure Kinder. Ich bin ihr dankbar für, dass sie mich angeleitet hat, in der Gesellschaft ein produktives Mitglied zu sein. Ich bin ihr dankbar für ihre Ermahnung und Ermutigung, für ihr Trösten, für ihr Sockenstopfen. Und wir, insbesondere wir jungen Männer, wir haben ja manchmal so unsere Probleme mit unseren Müttern. Ne? Das will ich ja gar nicht verleugnen. Ne? Aber trotzdem haben wir das Beste mitbekommen, eine intakte Liebesbeziehung. Das ist ja das, was uns nachher auch im Leben, was wir brauchen. Was wir brauchen, sind intakte Beziehungen. Das kriegen wir mit durch unser Elternhaus. Und deshalb tun mir auch die Menschen leid, die das nicht mitbekommen auf ihrem Weg. Die so gar kein Vorbild haben, ja, und dann gar nicht wissen, ja, wie lebt man dann nachher eine Beziehung? Das ist so entscheidend wichtig. Denn Gott hat uns in ein Netzwerk hineingestellt von Beziehungen. Darin leben wir. Menschen, die völlig allein durchs Leben gehen, denen fehlt etwas ganz Entscheidendes. Und die kann man eigentlich nur bedauern. Manche sind stolz darauf, Einzelgänger zu sein, aber wenn ich Gott richtig verstanden habe, hat er uns nicht dazu geschaffen. Er hat uns geschaffen zu aktiven Gliedern einer Kleingruppe, einer Familie, zu Freunden und Freundschaften zu knüpfen und mit denen gemeinsam durchs Leben zu gehen, durch alle Höhen und Tiefen. Wir brauchen einander. Deshalb danke, Mutter, auch wenn du es vielleicht jetzt nicht mehr verstehen kannst. Danke, dass ich mit dir und von dir gelebt und gelernt habe. Danke auch allen Müttern, die ihre Kraft und ihre ganze Liebe ihren Kindern geben und ihnen damit ein Vorbild geben, die auch dann hier in der Gemeinde mitarbeiten, die ihr Kapital weitergeben an andere Menschen. Davon lebt auch eine Gemeinde, von gesunden Beziehungen. Und deshalb, wir wollen es nicht übertreiben, ja, wir wollen nicht so tun, als wenn wir jetzt, ich sag mal, ich will mich jetzt nicht hier heute Morgen zum Anwalt der Mütter machen. Dazu reicht es bei mir, glaube ich, auch nicht. Und das möchte ich auch gar nicht. Ich bin immer ein Anwalt Gottes. Aber ich sehe auch, was Gott geschaffen hat, wie genial das ist. Und wenn das funktioniert, dann profitieren wir alle davon.